Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei.
Hey, schönen guten Morgen, liebe Life Groups. Wir steigen direkt mit ein in das Part 2 in die Predigtserie Pray First. Und mich persönlich hat die Predigtserie total ermutigt. Gerade auch jetzt zum Neujahresbeginn den Fokus nochmal gezielt auf das Gebet zu legen und nochmal das Gold auszugraben, wenn es ums Thema Gebet geht. Und ich hoffe, diese Predigtserie wird auch dich neu ansprechen, neu motivieren, neu ermutigen, einfach tiefer in das Gebetsleben einzusteigen. Und wir wollen voneinander lernen, was es heißt zu beten. Wir wollen darauf schauen, wie Jesus gebetet hat und an seine Lehren zu schauen. Und ich würde direkt auch einsteigen in Lukas 11, Vers 1, wo wir das berühmte Vaterunser kennen, das wir über Jahrtausende in der Christenheit lesen, lehren, aber auch aufgesogen haben. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und ich möchte heute mit einem Thema einsteigen, das lauten wird: Talking to God, wie wir vorgefertigte Gebete lehren. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, ob du christlich aufgewachsen bist. Wenn ja, dann hattest du hundertprozentig jemanden in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis oder in deinem Familienkreis, diese eine Person, die ein leidenschaftlicher Beter war, so ein Power-Prayer-Person. Und bei mir war es in der Familie so, dass meine Mutter diejenige war, die man immer erwischt hat beim Gebet, gefühlt. Und wir haben schon als kleines Kind, habe ich schon gespürt, dass Gebet etwas ist, was sie kultiviert hat. Wenn wir als Kinder irgendwie Albträume hatten, wenn wir uns irgendwie verletzt oder gestoßen haben, wenn wir als Jugendliche irgendwie wichtige Termine hatten, wie Klausuren oder auch Vorstellungsgespräche, dann war ja immer ihre erste Reaktion: Hey, lasst uns doch erstmal beten. Und das hat mich tief beeindruckt und auch tief geprägt in meiner damaligen, in der Zeit als Kind. Und später, als ich dann angefangen habe, meine geistliche Reise selbst zu leben, dann war Gebet immer eher so wie eine Last. Und es war etwas, was man halt als guter Christ so tut. Das gehörte eher zur Kategorie muss ich, als der Kategorie kann ich oder möchte ich. Und ehrlich gesagt, ist ein bisschen so wie Gemüse. Jeder von uns weiß, Gemüse ist gut für uns, Gemüse tut uns gut, tut unserem Körper gut, aber trotzdem möchte man Gemüse nicht unbedingt als erstes an der Tagesordnung essen. Und genauso kann man das ein bisschen mit Gebet vergleichen. Und für meine Mutter ist es also etwas gewesen, was wirklich zu ihrem Leben gehörte. Und wenn man ihr dabei zugeschaut hat oder auch danach mit ihr ins Gespräch kam, hat man immer gemerkt, Gebet war für sie gar keine Last oder es war keine Disziplin, sondern sie hat es mit Freude gemacht. Und genau das was mich so beeindruckt hat und was mich auch so herausgefordert hat, das Gebet als etwas zu nehmen, was Freude macht und nicht nur als Disziplin. Und ich glaube, viele von uns geht es genauso, dass wir wissen, Gebet ist etwas, was wir kultivieren möchten. Gebet ist etwas, wo wir an unser Herz näher an das Herz unseres Vaters anknüpfen. Gebet ist etwas, wo wir mit Gott in Kommunikation kommen. Aber trotzdem ist irgendwie da eine Herausforderung, eine Spannung drin, dass wir nicht einfach freudig oder gerne als allererstes beten wollen. Und wir möchten uns anschauen, woran das liegen kann. Und hier sind ein paar Gründe, die ich so rausgepickt habe, die uns vom Gebet abhalten. Das erste ist, wir suchen Ausreden. Unser Gehirn ist ablenkbar, es ist sprunghaft und wir sind überall. Und wenn wir mal uns die Zeit nehmen, um ins Gebet zu kommen, dann merken wir schnell, es fällt uns schwer, es ist schwierig. Und dann ertappen wir uns meistens schnell, wie wir das Handy greifen und später sind wir dann in einer Spirale, wo wir uns selbst irgendwie dafür verurteilen. Und es gibt Ausreden wie: Ich habe kleine Kinder, ich mache morgens viel Sport, morgens ist nicht so meine Zeit, ich bin von der Persönlichkeit her nicht so der introvertierte Typ, der in die Ecke geht und betet, oder ich habe ADHS, egal was es ist. Wir finden gerne oder schnell Ausreden, um nicht zu beten. Das andere ist, wir leben in einem digitalen Zeitalter. Und ich glaube, nicht nur wir sind immer damit da schuld, dass wir nicht als allererstes beten wollen oder dass uns manchmal nicht nach Beten zumuten ist. Es liegt auch vor allem daran, dass wir in einer der schwierigsten Phasen unserer Menschheitsgeschichte stecken, wenn es um das Thema geht, zu beten. Weil das Smartphone, wenn wir ehrlich sind, ist nicht nur ein Segen, sondern auch in erster Linie etwas, was uns vom Gebet abhalten kann, was uns ablenkt. Und es gibt Multimilliarden-Dollar-Konzerne, die die klügsten Köpfe der Welt anstellen, nur mit einem Ziel, und zwar dich abzulenken. Dich abzulenken, dich süchtig zu machen, deine Aufmerksamkeit zu stehlen. Es gibt Apps, die sind umsonst, aber jedes Mal, wenn eine App umsonst ist, musst du dir die Frage stellen, ist sie wirklich umsonst? Was nimmt sie von mir? Meistens ist deine Aufmerksamkeit, deine Daten, und um dein Verhalten zu verändern. Das andere ist Langeweile. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff Langeweile überhaupt kennst. Wir Kinder der 90er, wir kennen das Wort nur zu gut. Die Jüngeren unter uns kennen vielleicht das Wort Langeweile, aber dieses Gefühl Langeweile gar nicht. Ich gebe dir mal einfach ein Beispiel. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist und du siehst eine rote Ampel und bleibst einfach stehen und musst warten, bis es grün ist. Genau dieses Gefühl, was sich dann in deinem Bauch irgendwie gerade auftut, das ist ungefähr Langeweile. Oder man hat früher mit einem Haustelefon seinen Kumpel angerufen, um sich mit dem zu treffen, ist ins Café gegangen und musste erstmal warten, bis derjenige kommt. Du wusstest nicht, kommt der 5 Minuten zu spät oder kommt der eine halbe Stunde zu spät. Dieses Gefühl, was du in dir verspürt hast, das nennt man Langeweile. Und Langeweile damals war nicht nur einfach ein Gefühl, was man aushalten musste, es war auch ein kleines Geschenk, ein kleines Geschenk, was eine Tür, ein Portal zu der geistlichen Welt geöffnet hat. Du konntest früher bei der Langeweile, wenn du an der Kasse standest, hast du nicht direkt dein Handy gezückt, sondern hast einfach den Tag reflektiert, hast überlegt, hey, wofür bin ich dankbar? Was sind die Personen, die ich später vielleicht anrufen möchte? Was möchte ich Jesus gerade sagen? Was habe ich, spüre ich tief in meinem Herzen? Deswegen, Langeweile war auch immer etwas, was eine Tür geöffnet hat zu deinem geistlichen Leben oder zu deiner Seele. Und leider ist es mit dem Ungeheuer in unserer Hosentasche leider so, dass wir alles haben, nur bloß nicht Langeweile. Das andere ist Reichtum. Wir sind die wohlhabendste Generation in der Geschichte der Menschheit. Vielleicht denkst du dir so, ja, ich bin's auf gar keinen Fall. Ich fühle dich, ich würde mich jetzt auch nicht als wohlhabend oder reich bezeichnen, aber Fakt ist einfach, dass wir in einer Zeit leben, die sehr wohlhabend ist. Und ich glaube, Geld kann viele, viele Dinge wettmachen, Geld kann viele Dinge erledigen, aber was das Geld auch macht, es bringt eine Komplexität in das Leben rein und eine mehr Aktivität in dein Leben rein. Und wo wir vielleicht beten, wo früher vielleicht gebetet wurde, hey, gib uns unser tägliches Brot, dann würden wir heute einfach zu Rewe rennen und würden nicht als erstes für Brot oder für Versorgung beten. Das andere ist Wissenschaft und Technologie. Und ich glaube, Wissenschaft und Technologie sind gute Dinge und oft auch Antworten auf Gebete, die wir so haben. Aber warum beten, wenn man einfach einen Termin mit seinem Arzt über Zoom machen kann? Warum beten, wenn wir direkt Zugriff zu Apotheken haben und sonst was? Und ich glaube, Medizin ist etwas, wofür wir dankbar sein sollen, was wirklich eine Gebetserhörung ist. Aber oft ertappen wir uns, wo wir vielleicht der Technologie oder der Wissenschaft ein bisschen mehr einräumen, als direkt zum Gebet zu gehen. Und am Ende ist man sich dann immer nicht so sicher, bin ich jetzt geheilt worden? War es vielleicht Zufall? War es das Gebet von gestern Abend oder waren es vielleicht doch die Medikamente von letzten Abend? Und egal was es ist, ich bin jetzt nicht hier derjenige, der den Finger in die Wunde legen möchte oder der einen anklagen möchte, aber man merkt schnell, wir alle sind irgendwie in diesem Strudel gefangen, wo wir auf der einen Seite wissen, das Gebet ist wichtig, aber auf der anderen so viele Dinge, wir vollgeballert werden, wo wir merken, hey, es gibt so viele Dinge, in der wir vielleicht mehr Zeit einräumen als vielleicht das Gebet. Und es geht vielleicht darum, einfach mal anzufangen, auch wenn es uns schwerfällt zu beten. Mutter Teresa hat einmal gesagt, in Bezug auf das Gebet sind wir alles Anfänger. Und dennoch ist das Gebet das Portal zum Leben mit Gott, dem Leben, das wir uns im Innersten unseres Lebens wünschen und das wir anstreben. Weißt du, unsere Seele ist dafür geschaffen, eine Beziehung oder in Kommunikation mit unserem Schöpfer zu kommen. Und unsere Seele, wenn wir ihr keine Zeit mit unserem Schöpfer einräumen, wenn wir ihr nicht einfach diese Tür öffnen zu unserem geistlichen Leben, dann verdurstet sie. Und wir merken schnell, dass irgendwas in unserem Herzen, irgendwas in unserem Körper unruhig wird. Und es ist etwas, so ein Weckruf, so ein Schrei nach Gottes Herzen. Und das Gebet ist die Tür dafür. Und Jesus selbst lehrt uns, wie wir beten. Und wir werden uns gleich ein paar Stellen im Lukas-Evangelium angucken, bevor wir gleich zu Lukas 11, wie am Anfang der Predigt einsteigen, wo wir dieses berühmte Vaterunser sehen. Aber wir möchten vorher nochmal chronologisch durchgehen und einfach so ein paar Szenen, Sequenzen sehen im Lukas-Evangelium, wo Jesus anfängt zu beten. Und lasst uns einfach direkt mal einsteigen. Und wir steigen ein in Kapitel 5 des Lukas-Evangelium, die Vers 15 und 16. Aber das Verbot von Jesus änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen über ihn und seine Wunder sprachen. In Scharen strömten sie zusammen. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Und das Wort Einsamkeit kann man auch übersetzen mit, er zog sich häufig zurück. Oder eine andere Übersetzung sagt, wie es seine Gewohnheit war. Er ging also an einem ruhigen, abgelegenen Ort, um zu beten. Es geht weiter bei Lukas 6, Vers 12. In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Interessant ist, er geht aus der Stadt heraus und geht auf einen Berg, um dort die ganze Nacht zu beten. Weiter lesen wir in Kapitel 9, Vers 28. Etwa 8 Tage, nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, verändert sich sein Gesicht und seine Kleider strahlten hell. Er wird also buchstäblich im Gebet verwandelt. Und jetzt habe ich euch einfach 3 winzige Geschichten aus dem Lukas-Evangelium rausgepickt, was einfach zeigen soll und untermauern soll, wie wichtig es für Jesus war, einfach Zeit im Gebet abzusondern. Und es scheint, als würde er sich Zeit für das Gebet nehmen, egal wie beschäftigt er war, egal was er zu tun hatte, egal wie viele Menschenmassen auf ihn kamen, egal was er für Anforderungen hatte. Jesus nahm sich immer Zeit, meistens erst ganz früh in den Morgenstunden. Man geht davon aus, dass es 2, 3, 4 Uhr morgens gewesen sein muss, wo Jesus einfach rausgegangen ist, obwohl er so einen vollen Terminkalender hatte, um einfach dort seine Stärke rauszuziehen. Es scheint, als wäre alles das für Jesus nicht Disziplin, sondern pure Freude. Und jetzt wollen wir gleich in dieses berühmte Vaterunser kurz einsteigen. Und mit diesem ganzen Wissen, das wir gerade chronologisch durchgegangen sind im Hinterkopf, verstehen wir vielleicht das Kapitel nochmal anders oder uns poppen neue Dinge auf. Und das Erste, was mir so auffällt, wenn wir das lesen, ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist ins Gebet gegangen und ist irgendwann zurückgekommen. Und die Jünger haben bestimmt getuschelt und haben überlegt und haben sich gesagt, hey, der geht jedes Mal raus, um zu beten und kommt immer kraftvoller und herzlicher, geduldiger, liebevoller raus. Und lass uns doch fragen, woran das liegen mag. Und ich denke mir so, irgendeiner von denen kam bestimmt auf die Idee, irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck zu machen. Wer fragt denn jetzt Jesus? Aber irgendeiner kam später auf die Idee, Jesus zu fragen. Lukas erwähnt hier nicht, wer es genau war. Wahrscheinlich war es einer, den er nicht so mochte, sonst hätte er seinen Namen erwähnt. Egal, wer es war, aber er war ein richtig smarter Typ. Er sagt also, Herr, lehre uns zu beten, so wie Johannes, also Johannes der Täufer, seine Jünger lehrte. Und das ist faszinierend, weil wir dort 2 Dinge sehen. Erstens ist es faszinierend, weil Jesus so viele Dinge, so erstaunlich viele Dinge mit seinen Jüngern erlebt hatte. Die waren 24/7 mit ihm zusammen. Sie haben erlebt, wie Jesus Krankheit, wie Jesus Wunder getan hat. Allein das Wunder, Lazarus von den Toten zu erwecken oder aus Wasser Wein zu machen, wie er Dämonen ausgetrieben hat. All die Dinge haben sie tagtäglich erlebt. Und trotzdem haben sie nicht gefragt, Jesus, lehre uns, Kranke zu heilen. Jesus, lehre uns, Dämonen auszutreiben. Jesus, lehre uns, diese Wunder zu vollbringen. Sie haben gefragt, Jesus, lehre uns zu beten. Und das ist total interessant. Das Zweite ist, die Juden damals aus dem 1. Jahrhundert wussten ganz genau, wie man betet. Es war jetzt nicht so, dass Gebet etwas völlig Neues für sie war. Sie hatten die Psalme von David. Sie wussten ganz genau, was Gebete waren. Selbst die Juden im 1. Jahrhundert haben 3-mal am Tag gebetet. Das war Pflicht für Juden und es war auch total gebräuchlich, dass man 3-mal am Tag dieses sogenannte Amid-Gebet gebetet hat. Aber trotzdem haben sie gesagt, Herr Jesus, wir wollen, dass du uns lehrst zu beten. Was sie eigentlich damit ausdrücken wollen, ist zu sagen, Jesus, lehre uns so zu beten wie du. Und in dieser Predigtserie möchten wir gemeinsam die Praxis des Gebets erkunden. Gebet ist das Mittel, durch das man mit Gott kommuniziert und in Gemeinschaft tritt. Gebet ist nicht nur eine Disziplin, sondern das eigentliche Ziel des Gebets ist das Leben in Fülle, das Leben mit Gott und in Gott. Und ich vergleiche das ein bisschen so, also die Praxis des Gebets ein bisschen so wie meine wöchentliche Date Nights mit meiner Frau Vanni. Wir leben zusammen, wir sitzen in der Wohnung zusammen, wir essen zusammen, wir schlafen nachts nebeneinander. Wir sind die ganze Zeit zusammen. Aber trotzdem einmal in der Woche, meistens freitags, nehmen wir uns die Zeit, wo wir sagen, hey, wir möchten eine Date Night machen. Wir möchten rausgehen, vielleicht in ein Restaurant, ins Kino, wo wir unseren kleinen Sohn irgendwie bei der Oma abgeben. Und wir wollen das vertiefen, was wir eigentlich die ganze Woche schon erlebt haben. Wir wollen unsere Liebe vertiefen, wir möchten in Gespräch kommen, in eine Kommunikation eintreten. Und das ist genau auch das, dieses Bild, was ich dir mitgeben möchte, was das Gebet ist. Es ist eine Date Night, es ist das, was Jesus schon die ganzen Tage, die ganzen Wochen in deinem Leben getan hat, was er um dich herum durch Menschen in deinem Leben tut. Einfach Dinge abzusondern, Ablenkung abzusondern in dieser hektischen Welt, in der wir leben. Und einfach ihm diesen Raum zu geben, um seine Liebe mit dir zu vertiefen. Am Anfang ist, wenn du diese Praxis startest, Momente und Rituale einzuführen, Routinen einzuführen, die ja, einfach diesen Chaos einfach beiseite schaffen und einfach Zeit für Jesus abzusondern, ist vielleicht schwierig. Du weißt nicht genau, womit du anfangen sollst, aber eine Sache kann ich dir versprechen. Es wird etwas steigen. Du wirst es aus einer Disziplin, aus einer Routine, wird pure Freude. Und es wird mehr und mehr an Offenbarung steigen, mehr und mehr an Weisheit steigen, an Liebe, an Geduld, an Zuneigung zu anderen Menschen. Du wirst merken, dass du anderen Menschen besser vergeben kannst, dass du andere Menschen lieben kannst. Und es wird vielleicht nicht linear wachsen, wie in der Mathematik, dass es etwas exorbitant nach oben wächst. Stell dir das eher vor wie so eine Spirale, die sich ineinander dreht und wo es nach unten hin in Richtung Ziel immer enger und immer enger wird, wo du am Ende des Ziels irgendwie am Vaterherz näher drankommen möchtest. Und eins der Dinge, die uns dabei helfen, ist einfach vorgefertigte Gebete, die wir finden können. Und manchmal ist es doch so, dass wir nicht wirklich wissen, wie wir beten sollen. Wir stehen morgens auf oder wir hatten einen langen Tag und wissen, hey, eigentlich möchte ich beten. Eigentlich möchte ich näher an das Herz meines Vaters kommen. Aber wir wissen nicht genau, wie wir beten. Und da ist es einfach sehr hilfreich, einfach vorgefertigte Gebete wie das Vaterunser oder die Psalme. Es gibt 150 Psalme für jede Situation im Leben. Es gibt Bibel-Apps wie die YouVersion Bible-Apps. Da findest du ganz viele vorgefertigte Verse oder Stellen oder Übungen. Ansonsten kann ich dir auch eine App empfehlen, die nennt sich Lectio 365. Das ist eine App, wo du Gebete meditieren kannst. Und das sind keine Gebete 2.0, weil sie nicht von dir kommen, sondern das sind Gebete, die Menschen aufgeschrieben haben, die genau in solchen Situationen waren wie du. Wenn du einsam bist, wenn du Ängste hast, wenn du nicht weiter weißt, wenn du Furcht verspürst, dann gibt es für jede dieser Gefühle, für jeden dieser Herausforderungen jemand, der genau in so genau derselben Situation einfach Gebete vorformuliert hat, der die Gabe hatte, irgendwie Gefühle und Emotionen in schöner Sprache auszudrücken. Und davon einfach zu zehren, ist pures Gold. Und erste Übungen, die ich dir vielleicht einfach so mitgeben möchte für dein tägliches Gebetsrhythmus oder um einfach in dieses Gebetsrhythmus reinzukommen, sind Fragen, die ich dir mitgeben möchte, die du für dich einfach stellen kannst und für dich selber einfach die passende Antwort findest. Das erste ist so, wann soll ich beten? Wähle deine beste Tageszeit. Ist es vielleicht morgens, wo du fit aufstehst? Ist es vielleicht mittags, weil du nicht so der Morgensmensch bist, vielleicht in der Mittagspause? Ist es vielleicht abends oder wenn das Kind vielleicht zu Bett gegangen ist? Die nächste Frage ist, wo fange ich an zu beten? Finde vielleicht einen ablenkungsfreien Ort. Zum Beispiel ist es im Park oder in deiner Küche. Vielleicht ist es auch im Schrank, so wie Jesus es uns in der Bergpredigt empfohlen hat. Die andere Frage ist, wie soll ich anfangen zu beten oder wie bete ich? Wähle eine Körperhaltung. Ist es sitzend? Ist es stehend? Bei mir ist es meistens gehend, wo ich merke, hey, da kommen mir besser die Worte, da kann ich meine Gedanken besser ordnen. Und die vielleicht wichtigste Frage, die man sich so im Hinblick auf Gebet stellt, ist die Frage, wie lange soll ich eigentlich beten? Wie lange ist Gebet gut? Wann ist es zu wenig? Wann ist es zu viel? Und ich glaube, es gibt keine richtige Antwort darauf. Ich glaube, alles ist gut, wenn man anfängt zu beten. Ich denke, als allgemeine Faustregel, so lang genug, bis du einfach so einen Frieden von Gottes Gegenwart spürst. Und keine Ahnung, wann es für dich soweit ist. Und Francis Dallas hat einmal gesagt, jeder Christ braucht eine halbe Stunde Gebet am Tag, außer wenn er beschäftigt ist. Dann braucht er eine Stunde am Tag. Und egal, ob du dich damit irgendwie identifizieren kannst oder nicht, vielleicht bist du jemand, der sagt, boah, aktuell sind es eher 3 Minuten bei mir ja fett, dann ist es auch kein Problem, selbst 3 Minuten sind besser als nichts. Aber du wirst selbst merken, das ist irgendwie wie so Push-Ups, wie Liegestütze, du fängst mit 5 an und merkst irgendwie mit der Zeit, es werden 10, 15, 20 Minuten und am Ende willst du vielleicht gar nicht raus aus dieser Gegenwart mit deinem himmlischen Vater. Und die zweite Übung, wie schon gesagt, sind einfach vorgefertigte Gebete auszuwählen und mit Gott darüber zu sprechen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten dazu, einige davon habe ich dir gestellt. Und vielleicht ist es einfach mit Psalmen anzufangen. Vielleicht fängst du irgendwann irgendwie mit Psalmen an. Schlag einfach die Psalmen auf und lese sie vor dich hin und versuch zu verstehen, was der Psalmist damit sagen wollte. Identifizier dich damit, frag Gott, was möchtest du mir heute damit sagen? Das kann auf jeden Fall helfen. Und zum Schluss möchten wir mit unserer Predigtserie nicht nur über Gebet sprechen. Du kannst mir 20, 30 Minuten zuhören. Wir können so viele Sessions über Gebet und Predigten hören, wie wir wollen. Aber am Ende des Tages geht es um dieses Praktische, nur dieses One-on-One, dein Herz mit dem Herzen des Vaters gehen. Und zum Schluss möchte ich einfach nur mitgeben, es geht nicht nur darum, dass wir etwas für Gott tun, sondern Gebet dient dazu, unseren Geist und unser Herz zu konzentrieren und unser ganzes Selbst vor Gott zu bringen. Und ich hoffe, das konnte dich so ein bisschen ermutigen, da weiterzugehen, weitere Schritte zu gehen, um einfach ja dieses Geheimnis auch mit in dieses Geheimnis einzutauchen. Und bevor wir gleich zu den Reflexionsfragen gehen, möchte ich einfach noch mal kurz dafür beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir einfach für dieses Gold, was du uns in Form der Bibel einfach gegeben hast, wo so viele Geheimnisse drin sind über dein Wesen, wo so viele Offenbarungen drin sind über dein Herz und über deinen Charakter, Gott. Und ich danke dir, dass du uns Tools an die Hand gegeben hast, wie die Psalme, wie das Vaterunser, um uns einfach zu zeigen, dass du uns wichtig bist, dass die Kommunikation mit dir wichtig ist, um ja einfach daraus zu stärker rauszukommen in Liebe, stärker daraus zu kommen in Geduld. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns auf diese Reise mit begleitest, dass du uns stärkst, dass du uns formst, dass wir das Gebetsleben neu für uns entdecken können, dass wir darin steigern, Herr, dass unser Gebetsleben stärker wird, kraftvoller wird, dass du es einfach erhörst, Herr.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.